Ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. An Geister und andere übersinnliche Gestalten habe ich nicht einmal als Kind geglaubt. Konnte es wirklich sein, dass sich Elena diese Johanna nicht nur einbildete? Existierte Johanna auf die eine oder andere Art?
Drama.
Carbonara.
Welcome, folks, from the forest city of Vienna, where we have, as you probably know, lots of explosive trees. Genau solche Bäume stehen, befürchte ich, aber der Jasna im Hof.
Das tut mir sehr leid.
Ja, echt. Vor allem in Kombination mit den explosiven Nachbarn.
Das ist sehr gefährlich.
At the real Donald Trump, ja, du hast völlig recht. Lieber Donald, liebe Grüße hiermit aus dem schönen Wien.
Not.
Und herzliche Grüße an die Drama Carbonara Gemeinde da draußen. Hello, hello.
Hallo.
Hallo.
Und ihr Lieben, wir sitzen heute mal wieder zu viert in Jasnas explosiven Garten. Es ist noch hell. Ich hoffe, es fliegt dann nichts dann auf uns drauf oder so, zur späteren Stunde. Mal schauen. Es ist nämlich noch ein wirklich lauer Septemberabend. Mit dem hat man gar nicht gerechnet. Wunderbares Wetter. Wir sitzen also hier zu viert. Wie immer ich, die Asta, und neben mir die Tatjana und die Jasna.
Hi.
Hi.
Und wir haben eine wundervolle Gastleserin heute am Start, nämlich die liebe Mimihi.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Ich habe mein bestes Sommerkleid angezogen, genau das Richtige für einen Podcast.
Die Mimi schaut.
Dieser orange Spaghetti-Träger-Traum ist.
Ach, der alte Fetzen.
Passt gut zu den Paprika-Chips.
Extrem gut und auch zu den Orang-Utans.
Es ist sogar Chili. Es sind Chili Chips, because it's explosive.
It's an explosive Chili Chip. Oh my God. Ja, herzlich willkommen, liebe Mimi. Du bist quasi Kollegin. Du bist nämlich auch eine Komödiantin.
Yes.
Und allerdings muss man schon sagen, da ist schon ein großer Unterschied, eine wesentlich professionellere Radiostimme nämlich.
Ja.
Erzähl mal kurz von dir,
weil
du bist
und was du
so machst. Du machst urviel Sachen.
Extrem viel.
Ich habe immer das Gefühl, es geht eh so in eine Richtung, aber das Radio, das ist so eine Liebesbeziehung, die kam relativ spät. Also das ist so eine Liebe, die hat sich in den letzten 5, 6 Jahren aufgetan. Ich wollte das eigentlich immer machen und es ging sich nicht aus.
Mhm.
Da war dann noch auf einmal so ein Sohn mit 20 da und dann die Moderationskarriere im Fernsehen und dann die Schauspielerei, die kam aber jetzt auch eigentlich spät. Ich habe so das Gefühl, mein Leben ist mit 30 eigentlich immer leiwander geworden.
Das möchte ich, kann ich auch sagen.
Also das ist wirklich schön, wie Dinge aufgegangen sind. Ich war in den 20ern echt depressiv, weil ich mir gedacht habe, so geht das nicht weiter. Ich weiß
aber du bist halt auch so früh Mama geworden.
Ich bin früh Mutter geworden und habe dann auch sehr, sehr schnell dann diesen Orgenjob gehabt, der mir sehr viel Energie abgerungen hat und ich eigentlich noch so gar nicht wusste, wohin. Mhm. Eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. Und
was hast du damals gemacht in deinen 20ern?
Ich habe damals das Jugendmagazin moderiert im ORF. Da war ich also die erste asiatische Frau im österreichischen Fernsehen. Das war auch so eine Riesensache. Dann im Nachhinein haben wir gedacht, boah, cool, oder eigentlich org, dass es noch so wenig ethnische Gesichter gibt. Auch gab,
die also Lieutenant Uhura des ORF.
Also genau. Nach Uhura und Arabella Kiesbauer kam dann die Mimi. Ja, es war immer irgendwas im Fernsehen dann. Und jetzt irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, na, das irgendwie möchte ich einfach was Eigenes auf die Beine stellen. Und es ist ja sehr vieles immer von außen bestimmt. Gell? Da werden Formate aus dem Boden gestampft und entwickelt. Die kann man natürlich auch selber machen, aber dass sie dann auch umgesetzt werden, das ist halt dann immer fraglich. Also die Sache war, dass ich gerne ein eigenes Bühnenprogramm dann auf die Welt bringen wollte, weil ich mir gedacht habe, da kann ich zumindest einmal zeigen, was ich drauf habe.
Und das ist dein eigenes Baby jetzt, ne?
Und das ist seit einem, fast einem Jahr jetzt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. habe ich es auf die Welt gebracht.
Mit dem Namen?
Kulisse. Who is he?
Und Who is he? Einen Ausschnitt davon haben wir gesehen, ganz kurz vorm Lockdown im März.
Das war wirklich so die letzte Veranstaltung, die wir gemeinsam besucht haben, bevor alles, also wirklich so ein paar Tage später war alles zu, oder?
Am 10. März oder am 9. März.
Das war echt ganz, ganz knapp davor.
Man hat es schon so richtig gerochen,
und es
oder?
War auch schon, ja, und es war ja auch drüber geredet worden. Ja, es war schon voll Thema. Ich hatte auch so ein giftiges Kleid an und habe das auch schon als mein Corona-Kleid bezeichnet. Ja, ja, ich habe ja gesagt, dass ich ausschaue wie Corona. Ich bin Corona. Keiner will mich ficken. Ich bin Corona. Also mein Freund schon.
An den Teil erinnere ich mich.
Ja.
An den habe ich gedacht, wo ich hergegangen bin. Und an diesem schönen Abend, einem der letzten sozialen Abende vor dem ganzen Wahnsinn, in größerer Runde, das war im, wie heißt das nochmal, die Location?
Arena Bar.
Arena Bar, genau, Kabarett-Location, hier auch im, ums Eck eigentlich, wo die Jasna ist, im 5. Bezirk.
Aber irgendwie eine tolle Location, halt so verrucht, klein und
richtig
puffig,
tolle Location,
oder?
Ganz toll.
Aber eigentlich ganz cool, oder?
Ich mag solche Locations extrem gern. Ich mag so das Abgranzte, das Plüschige.
Und dort haben wir eigentlich auf der Straße stehend beschlossen, dass wir dich mal einladen wollen. Und das ist jetzt eh nur ein halbes Jahr vergangen, bis wir es geschafft haben, ne?
Ja, das stimmt, aber ich fand es total super. Eure Energy war förmlich spürbar, auch auf der Bühne. Das ist für einen Künstler immer ganz, ganz großartig. Ich spüre das total.
Auf der Bühne hast du unsere Energie gespürt.
Ja, wir haben dich auch
gefeiert. Das ist aber ein nettes Kompliment.
Ja, schon.
Das ist aber echt nett. Man hat als Publikum halt immer das Gefühl, der nimmt, also ich meine, die Arena-Bar ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber trotzdem hat man das Gefühl, die nimmt mich jetzt nicht wahr. Man will keinen Scheiß machen, weil man weiß, das ist so klein, dass das schon auffällt. Aber
gerade im kleineren Rahmen fällt es noch stärker auf.
Aha, okay.
Und ihr seid schon sehr präsent. Ihr habt schon eine Orgel-Dynamik. Das muss euch doch bewusst sein.
Joshua, ja, irgendwie. Ich soll
wir sind halt nicht so leise.
Wir sind zu leise und es float halt immer hin und her.
Und Hashtag Rainer, es wurde uns ja auch schon vorgeworfen, quasi von mittelalterlicher, männlicher Seite, dass wir bitte nicht so kindisch sein sollen, so Frauen in unserem Alter.
Und so international.
Ja, so international.
Wir tun halt so super international,
ja,
oder?
Ja, und so wie so pubertierende. Und also in unserem Alter muss man sich da schon einmal ein bisschen zusammenreißen und so. Also er hat sich da auch mehr erwartet, hat er geschrieben.
Ja. Und dass man halt für Frauen eures Alters hat er sich...
Nein, spannendere Geschichte. Also es war alles für ihn war schwierig.
Ja, also aber die erste hat er ganz gut zurückgeschrieben.
Ja, mei. Also ich habe natürlich...
Kann man nachlesen.
Man kann es nachlesen auf Facebook. Ich denke mal, es ist auch wichtig, dass man solche Sachen nicht löscht. Weil sie haben einerseits natürlich ihre Berechtigung, andererseits sind sie auch irrsinnig lustig, finde ich. Und dass sie jemand so wie er dann da so einfach nichts anderes sucht, was er sich anhören kann und dann gleich so Frauen so disst, das hat mich
genau.
schon sehr
es
geärgert.
Es ist nämlich nicht so nur diese Geschichte so, okay, man findet uns nicht lustig, kann ja sein, ist so, ist auch vollkommen legitim, oder?
Total,
ist auch okay, wenn man sagt, war jetzt nicht so meins. Ich persönlich würde jetzt einen Podcast eher wahrscheinlich oder etwas bewerten, wenn ich es toll gefunden habe oder wenn es halt absolut scheiße war, ein Hotel, aber einen super schlechten Podcast. Ich weiß nicht, ich käme halt nicht auf die Idee, da jetzt irgendwelche Männer zu dissen, außer es ist extrem sexistisch. Aber vielleicht ist er sich
Er hat das gar nicht so gemeint. Wir haben ihn einfach furchtbar aufgeregt. Was immer und warum immer, aber wir haben ihn irgendeinen
Nerv schieren Existenz haben ihn aufgeregt.
Mhm. Eh spannend,
ja,
dass
eh.
Ihr den da so getriggert habt.
Ja.
Und dass er sich bemüßigt gefühlt hat, das kundzutun. Ja, meine Güte, ja.
Ja, gern.
Wie gehst du mit deiner Hater um?
Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, das letzte Mal, als ich wirklich polarisiert habe, war tatsächlich eine Satire. Und zwar habe ich mich in die Rolle einer chinesischen Außenreporterin begeben. Also ich habe mich da auf eine...
Aha,
ich habe mich wirklich, also ich habe mich verwandelt. Ich habe eine Kurzhaarperücke aufgesetzt. Ich habe zwar schon meine Brille aufgesetzt, aber dann so einen nerdigen, so einen androgynen Hosenanzug. Und habe diese Chinesin gespielt.
Oh Gott, wie ich das mag.
Und die kommt... und redet über die Virus. Ja. Und manchmal kommt er als L. Leider, ich habe meinen Freund Simon an dieser Stelle liebe Grüße, meinen chinesischen Freund ganz, ganz, ganz genau
studiert
und Researching betrieben. Es passiert halt leider, ja, sie kennen es halt nicht immer. Genauso wie die Indonesier oft kein F können, sondern Bup sagen. Und diese chinesische Außenreporterin hatte den Lagebericht aus Wuhan abgegeben. In der Satire-Sendung von Peter Klien, Gute Nacht Österreich. Ich habe mich da ziemlich reingesteigert und hin und her überlegt, wie sie heißt, woher sie kommt. Und das ist so eine nerdige, selbstbewusste Chinesin, die quasi, so quasi, was wollt ihr? Ja, ihr habt jetzt den Lockdown, aber ich meine, das ist ja quasi ein Lerchalschass. Im Gegensatz was zu dem, was in Wuhan passiert. Und ich wollte natürlich so weit wie möglich von mir wegkommen, deswegen auch diese kurzen Haare und also mich einfach unkennt. Ich wollte jetzt nicht diese typische chinesische Reporterin, dieses Püppi geben, sondern eben so eine harte, bisschen schräge, lustige Figur. Und dann passierten einige Sachen. Ja. Allein beim Namen hat es schon begonnen. Ich habe das als liebevolle Hommage gesehen, denn meine Mutter hat ihre beste Freundin in Indonesien, das ist auch eine chinesischstämmige Asiatin, und die heißt Fung Chen. So habe ich jetzt meine Außenreporterin nach ihr benannt, weil ich das wahnsinnig komisch fand, weil ich schon als Kind immer schmunzeln musste, dass die Fung Chen heißt, also Funzen, ja. So, wir vereinen hier eine höchst rassistische Darstellung mit einem frauenfeindlichen Namen, ja, eine Chinesin, die Funzen heißt, ja, Funzen. Und ich habe mir jetzt keine falschen Zähne reingesteckt, ja, also nicht Mickey Rooney in Breakfast at Tiffany's. Allein schon nur meine Körperlichkeit und so, wie ich gesprochen habe, hat irrsinnig aufgeregt. Es gab die eine Fraktion, die das extrem lustig fand. Mich eingeschlossen, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ja. Vor allem ich als Asiatin, das ist der springende Punkt auch. Und dann gab es dann tatsächlich auch Teile aus der chinesischen Community, die sich irrsinnig, um es milde auszudrücken, sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, gerade in dieser sehr sensiblen Zeit. Es war ja schon der Lockdown und Corona, und ich habe sehr wohl die Anfeindungen mitbekommen, die ja weltweit passiert sind. Genau das war aber mein Ansatz, das zu überhöhen und mich ja auch, ich als asiatischstämmige Frau, mich darüber zu stellen. Ja. Also es ging eigentlich gar nicht um mein China-Bashing, es war eher so, dass ich sehr selbstbewusst über die Lage in China gesprochen habe, dass wir das eigentlich eh ganz gut im Griff haben mittlerweile, dass halt der Trump das Ganze als China-Virus bezeichnet, was eine Frechheit ist, dass der Bill Gates da irgendwie auch noch reingenommen wurde, was auch nicht stimmt.
Und du hast quasi als Außenreporterin Leute dann gefragt auf der Straße?
Nein, es war nur wie so eine Live-Schalte.
Okay.
Und die Frau Fung Chen hat dann erzählt, was in Wuhan passiert. Aber viele haben gesagt, dass die Darstellung dieser Chinesin rassistisch ist. Mhm. Und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das war schon so Metaebene. Ja. Also einerseits, dass ich frauenfeindlich agiere, zweitens, dass ich rassistisch agiere, wo ich gesagt habe, es würde mir jetzt auch nie einfallen, eine afroamerikanische Reporterin zu spielen, ja, jetzt mir quasi das Gesicht schwarz anzumalen, ja, und wow, okay, es war nur interessant, weil dann irgendwann einmal dann der Punkt auch war, wo mir gesagt wurde, du bist ja auch eigentlich keine Chinesin, weil wir sind tatsächlich chinesischstämmig, also meine Eltern sind zwar aus Indonesien, aber wir sind chinesische Minderheit, deswegen ist mein Vater eigentlich auch nach Österreich gekommen in den 60er Jahren, weil meine Großeltern damals gesagt haben, da kann er sich einfach eine bessere Zukunft aufbauen, weil die chinesischstämmigen Einwohner in Indonesien und auch die Kommunisten...
Aber ja, für die Chinesen bist du halt nicht die echte Chinesin.
Und ich war aber deswegen, in dem Moment, war ich sie nicht mehr. Und da haben wir gedacht, okay, wo sind wir jetzt bei dieser ganzen Ausgrenzungssache?
Schon sehr spannend.
Das war spannend. Ich fand aber, ich fand's noch im Rahmen. Ich habe mich nicht mit allem auseinandergesetzt, weil ich finde auch, dass es mein Recht ist zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Aber... Weil du mich vorher gefragt hast, wie ich mit Hatern umgehe. Ja. Also ich habe da durchaus mir Zeit genommen für die Antworten, weil ich schon auch vorher überlegt habe, was könnte es auslösen. Und ich hatte kurz mal auch so einen Anflug von, bin gespannt, was mein Vater sagt, ob der sich beleidigt fühlt. Mein Vater ist ein sehr stolzer Asiate. Und er hat gesagt, nein, Mimi, ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Das ist Satire. Und auch wenn du nicht meine Tochter wärst, aber gut. Ich habe auch, wie gesagt, mit anderen Asiaten gesprochen und Chinesen. Sie fanden das lustig. Genau in solchen Situationen muss man ja eigentlich, ist ja Satire wichtiger denn je.
Aber würdest du dann sagen, du hast die
über dich selber lustig gemacht?
Ja.
Oder quasi über uns Mitteleuropäer lustig gemacht? Oder was persiflierst du da in der genau in dem Moment?
In Wahrheit eigentlich nur...
Du hältst ja den Europäern den Spiegel vor mit ihren Klischees.
Ja, aber die Chinesen auch eigentlich.
Oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich eh die ganze Situation. Weil was bleibt denn am Ende des Tages? Ja? Ich meine, das, was man sogar... Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich wirklich noch tiefer gegraben, könnte man durchaus auch viel kinderkritischer sein. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass dort alles super abläuft. Ja? Also wir haben das noch wahnsinnig harmlos gelöst. Aber die Sache war eh schon, dass wir gesagt haben, wir wollen da natürlich auch auf gewisse Dinge achten.
Es ist ja aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da kann man ja nicht alles machen eigentlich.
Ja, aber ja. Ich distanziere mich absolut von dem, dass es rassistisch ist, dass es eine rassistische, es ist überzeichnet, es ist natürlich ein Klischee, natürlich essen nicht alle Chinesen Hunde.
Ja. Ja.
Aber so genauso funktioniert natürlich Satire. Es sind ja auch nicht alle Oberösterreicher Mostschädeln. Ja. Ich habe dann 2 Wochen später eine oberösterreichische Reporterin gegeben. Ja. Bei der holpert und stolpert so, ja, die redet halt dann so. Ja. Und die hat dann 2 Zepfe.
Also Moment, ihr als Oberösterreicherin findet das jetzt schon ein bisschen rassistisch. Ja.
Aber trägt halt Zöpfe.
Also die Geschichte, ich nehme das, was in mir drinnen ist. Ja. Also das Asiatische und das Oberösterreichische. Ich hätte mir auch noch nicht getraut, das Tirolerische, ja. Weil das müsste dann wirklich poliert und das muss dann wirklich, das muss in mir
oder
dann drinnen.
Du bist der Stermann, der macht einfach so.
Ja, also hätte ich ein bisschen mehr Zeit braucht für diese Recherche. Aber war.
Da fällt mir ein, wir haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit, liebe Mimi. Wir kommen quasi aus derselben Hood, wenn man so will.
Aus derselben Wood.
Aus derselben Wood.
Bitte, danke.
Aus derselben Wood. Wo bist du ursprünglich her?
Ich bin in Steyr geboren.
Schau, wie schön. Ich bin in Enns geboren.
Ah, Steyr also und Enns. In Enns. Wobei Enns ist ein bisschen feindes Land, weil da haben sie den heiligen Florian ertränkt.
Ja, ja. Enns ist hardcore. Schöne Grüße nach Enns und nach Steyr, by the way.
Aber wir fließen ineinander. In Steyr ist das so ein magischer Platz, finde ich.
Steyr fließt in die Enns hinein. Und ja. Das ist so, stimmt total. Du, wir kennen auf Oberösterreichisch ein wenig reden, wenn du willst.
Du darfst halt reden, wie du möchtest. Du kannst auch deine Dialekte switchen, so wie du möchtest.
Ja, ist schon passiert, gell? Das
ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal, weil eigentlich sollten wir ja heute noch eine Geschichte zusammenlesen, ne?
Ja. Mhm. Ah ja, und liebe Mimi, du kennst die Regel eigentlich, die einzige, die wir bei Drama Carbonara haben. Wenn du lesen möchtest, jederzeit gerne Drama Carbonara Baby rufen, weil du warst ja bei einer unserer Corona-Zoom-Sessions dabei. Großartig. Wir haben die, war denn das?
April?
März, April oder sowas, haben wir ja ausgerufen, dass es Drama Carbonara Zoom-Lesesessions gibt. Da warst du dabei, somit eigentlich bist du Profi.
Das war so eine willkommene Abwechslung in dieser schwierigen Zeit, wo wir uns gerade alle irgendwie da eingrooven mussten in diesem scheiß Lockdown und lauter, für mich waren es halt lauter fremde Menschen, mit denen ich da zusammen gelesen habe. Außer, ihr wart ja nicht ganz fremd, aber das war eine super Erfahrung. Ich hatte sehr viel Spaß.
Da waren mal richtig viele Leute, das war super, ja, stimmt. Und genau, die Geschichte, die heute wir lesen wollen, die hat uns die Tatjana ausgesucht. Worum geht's denn?
Es ist aus dem dicken Sommerheft Intime Geschichten, der große Sammelband der Wahnerlebnisse.
Großartig.
Mhm. Und die Geschichte, sie ist sehr dramatisch, ich finde sie echt super. Mysteriöse Geschichten, Sophie J. 23, das unsichtbare Kind rettete uns das Leben.
Leg los, liebe Frau.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe schon öfter gehört, dass Kinder sich einbilden, Freunde zu haben, die andere nicht sehen können. Daher habe ich Elena auch immer belächelt, wenn sie von dem Mädchen erzählte. Ich hatte ja keine Ahnung, was dieses Kind einmal für uns für eine Bedeutung haben würde.
Es ist so ein unsichtbarer Freund von einem Kind.
Angst.
Also wie Harvey. Ich meine, ihr habt ja alle 3 Kinder.
Ja.
Gab es solche Situationen mit euren Kids?
Ja.
Echt?
Doch, wir hatten einen unsichtbaren Freund.
Für den musste ich sogar mal den Tisch decken.
Oh.
Ja, und manchmal war der auch schuld, wenn irgendwas daneben ging oder so.
Ja, das ist total praktisch, oder? Dann ist immer der Böse.
Mhm, genau, und der hat dann eine Frau bekommen auch und ein Kind sogar.
Wirklich?
Boah, ja.
Die volle Entwicklung.
Hat das irgendeinen Einfluss auf euer Leben gehabt, auf euer gemeinsames Suizid?
Ja,
der
weil
Geschichte
wir haben diese Dreierfamilie dann integriert einfach in unseren Alltag. Ja, aber es war wirklich total nett, weil ich war mir dann nicht sicher, ob er es nicht selber auch zwischendurch natürlich auch glaubt oder gesehen hat, keine Ahnung. Aber wir haben das total ernst genommen und es war einfach, der ist zwischendurch aufgetaucht, dieser Typ. Und ich fand das total nett. Ja, nein, also Einfluss.
Wie hat er geheißen, der Typ?
Sage ich nicht.
Ach so.
Erzähle ich euch später.
Geheimnis.
Es hat, ich glaube, das war so der Beginn einer blühenden Fantasie. Ich meine, auch wenn, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas ja tatsächlich und wir wissen es ja alle nicht, weiß ich nicht. Aber es hat so unser Geschichtenerzählspektrum in der Familie so ein bisschen erweitert, weil es diese Personen einfach gab und weil es, glaube ich, auch ganz gut war, dass wir das ernst genommen haben, weil unser Kind sich dadurch, glaube ich, sehr ernst genommen gefühlt hat von uns, oder?
So, wie wenn alt man das war mit,
ich glaube, er war 2,5 oder 3.
So klein?
So, okay, eher drei, wow. Ja, 3. Noch so gar nicht so gescheit geredet und so. Und, aber halt, wobei er war schon recht schnell sehr sprachlich gut drauf. Aber da war er, ja, also älter als 3 war er nicht. Wir reden immer noch drüber.
Und hattet ihr als Kinder unsichtbare Freunde gehabt?
Nein.
Ja, nicht.
Ich auch nicht. Ich hatte zwar immer schon eine sehr blühende Fantasie, im Gegensatz zu meinem Sohn, der hat für sowas nichts übrig gehabt. Der war immer sehr realistisch.
Mhm.
Also der hat sich mit solchen Sachen gar nicht aufgehalten. Der hat seine Eisenbahnschienen im Buggy transportiert und die liebevoll zugedeckt, weil die Schienen... Die sind real, ja, da fahren die Züge, der TGV, Shinkansen, ja, das gibt's. Alles andere ist nur, ach, er ist wahnsinnig brillant gewesen, hat, glaube ich, schon Spiele entwickelt also als er dann begonnen hat, sich für so Computerspiele schon zu interessieren, aber man dachte, das ist eine sichere Bank. Wenn ich mal alt bin, so die Schauspielerin, die Künstlerin, da kann mir der Puppe mal als erfolgreicher Programmierer, kann er mir dann das Brot irgendwie nach
Und Hause interessiert
bringen.
Ihn immer noch?
Ja, er macht jetzt eine Lehre,
okay,
ist
cool.
Schon fast fertig und ist ein ganz toller Programmierer und
super, sehr
fokussiert. Ich bin so wahnsinnig froh, dass er so wenig ist wie ich. Also nicht, dass ich mich nicht mag, aber er hat so einen guten Weg für sich gefunden.
Und die Pension ist gesichert,
scheinbar. Ja, nicht schwer, die Pension ist gesichert.
Großartig.
Ich kann Unfug treiben und ich setze alle Hoffnung auf diesen Buben, auf diesen Gescheiten.
Ja, war schön, dass er was gefunden hat, oder?
Das war eigentlich schon ziemlich schnell klar. Also, er hat sich gerne, wie gesagt, manchmal sogar unsichtbar gemacht. Er wollte nie im Rampenlicht stehen, aber er hat schon sehr viel, in seinem Kopf ist sehr viel abgegangen. Viel Brillantes.
Jetzt bin ich schon gespannt, was das eigentlich alles, was wir jetzt quatschen, mit der Geschichte eigentlich zu tun hat. Es war nur Interpretationen.
Ihr habt mich ganz interessiert.
Sehr gespannt. Okay, also gut, die Geschichte beginnt. Ja. Sophie J. Meine Mutter und mein Stiefvater waren vor 3 Jahren bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Seither sorge ich für Elena, meine 10-jährige Halbschwester. Elena ist ein liebes, anschmiegsames Kind, das oft träumt und manchmal in einer Fantasiewelt lebt, zu der andere keinen Zutritt haben. Meine Arbeit als freiberufliche Grafikerin lässt mir genügend Zeit, mich um Elena zu kümmern. Wir wohnten in München. Ab und zu besuchten wir meinen Großonkel, einen betagten Herrn, der in einem alten Haus am Tegernsee lebte. Das Haus stammte aus dem 18. Jahrhundert und besaß sogar noch einen ausgemauerten Gewölbekeller, in dem früher Wein gelagert worden war. Besonders Elena war fasziniert von diesem Keller. Als mein Onkel starb und uns das Haus hinterließ, stand für sie fest, dass wir an den Tegernsee ziehen würden. Ein eigenes Haus, Sophie, ist das nicht wundervoll?
Also ich würde da sofort einen Tegernsee ziehen, Entschuldigung.
Die 18. Jahrhundert Villa, oder?
Das Bier denken müssen, das ist also gut, das Tegernsee.
Ein eigenes Haus, Sophie, ist das nicht wundervoll? Fragte sie ein ums andere Mal. Bitte, Sophie! Sie sah mich mit einem Blick an, der jedes Herz zum Schmelzen gebracht hätte. Onkel Albert muss uns sehr lieb gehabt haben, sonst hätte er dir nicht dieses Haus hinterlassen. Er wusste sicher, dass wir gut auf das Haus aufpassen. Sie blickte zur Seite und fügte kaum hörbar hinzu: Und sie weiß es auch.
Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Haunted House, wo schon ein Geist dort ist, oder wie?
Wen meinst du? Fragte ich stirnrunzelnd. Eleanor hob die Schultern. Ach, nur so, meinte sie. Roland Gessner, mein Verlobter, stimmte für mich mehr als überraschend Eleanors Wunsch zu. Warum das Haus vermieten, Sophie? Fragte er. Du solltest praktisch denken. München ist eine schöne Stadt, zugegeben, und ich lebe hier sehr gerne. Aber ein Haus am Tegernsee ist schon etwas Besonderes.
Warum erwähnt sie seinen Nachnamen?
Ja.
Das kannst du mir nicht sagen, oder was?
Außerdem ist es für Eleanor bedeutend besser, in einem Haus mit Garten aufzuwachsen, als mitten in der Großstadt. Roland dachte an Eleanor. Es hätte mir zu denken geben müssen, denn die beiden konnten sich nicht leiden. Wenn es nach Roland gegangen wäre, hätte ich Eleanor einer Pflegefamilie oder einem Heim überlassen. Wir wollen nächstes Jahr heiraten, Liebling, und eine Familie gründen. Denk nur an den Platz, den wir für unsere Kinderschar haben werden. Er nahm mich in die Arme. Natürlich werde ich nicht jeden Abend nach Hause kommen können. Dafür werden uns die Bootfahrten auf dem See und die langen Wanderungen, die wir machen werden, entschädigen. Eleanor und ich zogen also an den Tegernsee. Roland half uns mit einigen Freunden, die ich nicht näher kannte, beim Umzug.
Random Indiz.
Der Verlobte und sie kennt die Freunde nicht. Mit einigen Freunden, die ich nicht näher kannte.
Wir richteten im Erdgeschoss ein Herrenzimmer, wie er es nannte, für ihn ein. Er bestand darauf, dort auch einen Safe einzubauen. Ich lachte ihn wegen des Safes aus, doch er meinte, eines Tages würde er doch bestimmt Millionär und da könnte er den Safe gebrauchen. Nun, jeder hat seinen Spleen und Roland war schon immer sehr eigen, was seinen Besitz betraf. Er arbeitete damals im Autohaus seines Großvaters mit und ich wusste, dass er auch an der Börse spekulierte. Niklas Baumann, den Nachbarn meines verstorbenen Großonkels, kannten Eleanor und ich seit wenigen Monaten. Er war erst im letzten Jahr von Norddeutschland an den Tegernsee gezogen. Es handelte sich bei ihm um einen netten jungen Mann, der seinen Lebensunterhalt als Arzt in einer Kurklinik verdiente.
Okay, Moment, das ist jetzt gerade voll das Setup schon, oder?
Alle Figuren werden vorgestellt. Okay.
Ich meine, ich steige jetzt schon aus inhaltlich, das überfordert mich schon.
Ich fasse es auch kurz zusammen, okay? Sie und ihre kleine Schwester Eleanor, 10, ja, haben die Eltern vor wenigen Jahren bei einem Autounfall verloren, ja. Jetzt sind sie hin und wieder den Großonkel besuchen gegangen, haben sich ihrem Schicksal gefügt. Der Großonkel gestorben, hat ihnen das Haus am Tegernsee vererbt. Sie ist verlobt mit einem schwindligen Typen und neben ihr ist jetzt der fesche Nachbar, der kommt jetzt.
Ah, sehr gut, okay. Vielen Dank dafür. Das war wirklich notwendig.
Jetzt ist mir der Knoten.
Ja.
Passt?
Ja, okay. Ich bin immer noch so bei diesem Haus am Tegernsee hängen geblieben.
Ja, ja, und neben dem Haus am Tegernsee ist ein anderes Haus am Tegernsee, wo der hotte Niklas Baumann lebt.
Ich habe Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich erinnert, dass wir mit dem Peter Panierer gespielt haben zum Schluss. Also. Bei der Folge sind total viele Namen vorkommen und wir haben am Schluss sowas wie, ich packe meinen Koffer mit Namen gespielt, oder? Und ich habe gerade echt Angst gekriegt, sodass wir das jetzt mit der Story machen, weil ich blicke jetzt schon nicht durch.
Ja. So froh.
Auf einer Welle reiten. Ich bin
schon wieder so ausgeschlossen. Okay, also der hotte Nachbar mit dem
wiederum Baumann.
Eigenen Haus am Tegernsee,
Der daneben war.
Okay. Bin im Bilder.
Okay, Niklas Baumann, den Nachbarn meines verstorbenen Großonkels, kannten Eleanor und ich seit wenigen Monaten. Er war erst im letzten Jahr von Norddeutschland an den Tegernsee gezogen. Es handelte sich bei ihm um einen netten jungen Mann, der seinen Lebensunterhalt als Arzt in einer Kurklinik verdiente. Eleanor und er hatten auf Anhieb miteinander Freundschaft geschlossen. Wann immer Sie etwas brauchen, Frau Johansen. Sophie Johansen, also 23, die geheime Geschichte.
Das google mal.
Ein Anruf und ich stehe Ihnen zur Verfügung.
Voll schöner Name, gell?
Mhm.
Johansen?
Ja.
Von der denkt ihr mir gleich, super, wenn du einen Arzt als Nachbar hast und der sagt, Sie können sich jederzeit melden. Ob Jackpot.
Ja, Quarantäne geht schon.
Und auf der anderen Seite drüben ein Rechtsanwalt und das Leben ist gesaved.
Vorteile einer Siedlung. Roland war bereits am frühen Morgen nach München zurückgekehrt. Passen Sie nur auf, dass ich Ihr Angebot nicht ausnutze, Herr Baumann, erwiderte ich. Ich heiße Niklas. Er streckte mir die Hand entgegen. Sophie,
Ich schlug ein. Wir lebten uns schnell in dem alten Haus ein. Schon nach wenigen Tagen war ich froh, Elenas und Rolands Drängen nachgegeben zu haben. Natürlich mussten wir noch Geld und Zeit in das Haus stecken, denn es war seit Jahren nicht renoviert worden. Und auch der Garten würde einiges an Arbeit verlangen. Doch ich hatte mich schon lange nicht mehr so frei und unbeschwert gefühlt.
Wenn Kinder sterben, kommen sie in den Himmel, nicht wahr, Sophie?
Oh Gott, ich krieg Angst.
Es ist dunkel, füge ich hinzu. Es ist schon dunkel.
Wir sitzen hier mit Kerzen. Es ist wirklich tatsächlich dunkel. Tatjana liest mit einer Handy-Taschenlampe.
Das ist wie ein Zelt für die Pfadkinder. Ihr habt mir versprochen, dass wir eine lustige, tolle Zeit mit euch da aussuchen können.
Sagte sie mit der Taschenlampe ins Gesicht geblendet.
Also gut.
Wenn Kinder sterben, kommen sie in den Himmel, nicht wahr, Sophie? Schreckte mich Elena etwa 3 Wochen nach unserem Einzug aus den Gedanken. Wir saßen beim Frühstück und ich hatte gerade an die Arbeit gedacht, die in meinem Arbeitszimmer auf mich wartete. Ja, das ist anzunehmen, erwiderte ich.
Johanna ist nicht im Himmel.
Drama Carbonara. Ja, das ist anzunehmen, erwiderte ich. Johanna ist nicht im Himmel. Welche Johanna? Das Mädchen, das früher hier gelebt hat, antwortete Elena. Es ist vom Mann seiner Schwester ermordet worden.
Bitte, jetzt im Ernst.
Mag nimmer.
Wie kommst du denn auf diese Idee? Fragte ich erschrocken. Manchmal sehe ich Johanna, gestand mir Elena.
Oh mein Gott, ich würde ausflippen, wenn mir meine Schwester sowas sagen würde.
Das ist crazy, ja, und für unser Kind, ne? Wir sprechen miteinander. Sie sagt, sie sei die Hüterin des Hauses und der Menschen, die in ihm leben. Mir rann ein kalter Schauer über die Haut. Elena, du hast nur geträumt. Ich lächelte ihr zu. Im Traum sehen wir oft Dinge, die nicht existieren. Ich habe nicht geträumt, Sophie, erklärt Elena. Ich habe Johanna ja schon öfter gesehen, manchmal auch am Tag. Ich habe sie auch gesehen, als Onkel Alfred noch lebte.
Wie sieht denn die Johanna aus?
Sie ist 10 Jahre alt, genau wie ich, entgegnete Elena. Sie hat blonde Locken und blaue Augen. Auf dem Kopf hat sie eine weiße Haube, genau wie die Hosen, die unter dem Kleid hervorschauen, mit Spitzen verziert. Ihr Kleid hat Puffärmel und im Rücken eine Schleife. Es ist blau mit kleinen weißen Blumen.
So detaillierte Beschreibung.
Ja, Wahnsinn, gell? Creepy. Wenn du es genau wissen willst.
Also wenn du es jetzt genau, Puffärmel. Erinnerst du dich an die Galerie, in der wir letztes Jahr gewesen sind? Dort gab es ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, sagte ich. Als Elena nickte, fügte ich hinzu, auf einem der Bilder war ein kleines Mädchen, wie du es beschrieben hast, abgebildet. Du musst mir ja nicht glauben. Elena stand auf, griff nach ihrer Schultasche und verließ das Haus. Ich machte mir keine großen Sorgen um Elena. Ich wusste ja, dass sie oft in einer Fantasiewelt lebte. Vermutlich hing das mit dem frühen Tod ihrer Eltern zusammen. Meine Schwester hatte lang gebraucht, um ihren Schock darüber zu überwinden. Ich vermutete und hoffte, dass sich das Problem Johanna von ganz alleine löste.
Drama Carbonara. Ich halte es nicht aus. Ich muss meine Angst überwinden, indem ich mich ihr stelle.
Du bist so mutig.
Mit Roland konnte ich nicht darüber sprechen. Er hatte noch nie Verständnis für Elena aufgebracht. Dieses Kind ist immer dort, wo man es nicht braucht, klagte er oft, wenn Elena uns beim Küssen ertappte oder ihn beim Telefonieren störte. Wenn er im Haus war, schloss er meistens sehr energisch die Tür seines Zimmers hinter sich, was Elena jedoch nicht davon abhielt, heimlich durch das Fenster zu spähen. Musst du Roland immer ärgern? Jeder Mensch hat Anrecht auf eine gewisse Privatsphäre, Elena. Du weißt, was das ist. Ich sah sie streng an. Elena nickte. Also, lass Roland in Frieden. Niklas ist viel netter als Roland, sagte sie. Johanna meint, Roland würde uns nicht sein richtiges Gesicht zeigen.
Wie arg, oh Gott.
Es wäre ihr lieber, wenn er uns nicht andauernd besuchen würde. Elena, es reicht, sagte ich wütend. Deine Johanna soll aufhören, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Am nächsten Abend besuchte mich Niklas mit einer Flasche Wein. Roland hielt sich in München auf. Wir sprachen über seine Arbeit in der Kurklinik und kamen dann auch auf Elena zu sprechen. Ich erzählte ihm von Johanna und dass Elena felsenfest an ihre Existenz glaubte. »Ich würde das nicht überbewerten, Sophie«, sagte Niklas. »In ihrem Alter hatte ich einen unsichtbaren Freund namens Michael. Das verliert sich mit der Zeit.« Er nippte an seinem Glas. »Hat Elena früher auch schon eine derartige Freundin gehabt?« »Nein«, ich schüttelte den Kopf. »Sie hat sich zwar schon immer alle möglichen Geschichten ausgedacht, aber eine unsichtbare Freundin ist nie darunter gewesen.« Er stellte sein Glas auf den Tisch zurück. »Eines ist seltsam«, sagte er. »Ihr Großonkel hat mir gegenüber auch einmal ein kleines Mädchen erwähnt, das dieses Haus bewohnen soll. Nun, er war schon etwas senil und deshalb habe ich nicht weiter darüber nachgedacht.« »Mit anderen Worten, dieses Kind existiert vielleicht wirklich?« Ich sah ihn entsetzt an. »Nein, das wollte ich damit nicht sagen«, versuchte er sofort, mich zu beruhigen, und berührte flüchtig meinen Arm. »Andererseits gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können.« »Was ist dieser Niklas? Also, es gibt sogar ein Foto vom Niklas.«
»Ja, beschreib mal.«
»Ja, bitte.«
»Niklas hat so ein Quelle-Katalog-Gesicht. Mhm. Er ist ein bisschen wie so ein bisschen Brad Pitt für Arme.«
»Wie alt ungefähr?«
»Grübchen, na, so in den 30ern.«
»Okay.«
»Lachfalten, was ihn jetzt nicht unsympathisch macht.«
Das aber ist auch nicht sympathisch.
Ja, so ein Arzt vom Tegernsee halt, ne?
So ein Arzt vom Tegernsee, genau. Der nie stinkt, der nie schweißelt.
Ich habe jetzt ein totales Bild in meinem Kopf. Bin gespannt, ja, wenn ich dann das Heftchen kriege.
Warte, nochmal die Taschenlampe.
Ah. Aha, aha, okay.
Der schaut so Sylt aus.
Sylt?
Ja.
Ich meine, das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Es könnte auch sein, dass er ein bisschen rothaarig ist, oder?
Nein. Ja, der hat so Mäschen. Ha?
Oh Gott. Und er ist, warte mal, der ist doch ja, locker 40.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den jetzt so jung gemacht habe.
Okay, der ist so,
ja, der wird wahrscheinlich
der schon. Also er ist nicht ein junger Arzt.
Nein,
das passt nicht. Erfahren.
Ja.
Okay.
Na gut.
Ihr werdet das sehen. Wir teilen das Foto natürlich gerne wieder auf Insta und Facebook
genau.
Mit euch.
Und darunter steht, Niklas war mir sympathisch. Naja.
Ist er euch sympathisch? Mir ist er nicht so richtig sympathisch, muss ich sagen.
Aber an seine wenig beruhigenden Worte musste ich denken, als ich in jener Nacht einzuschlafen versuchte. Ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. An Geister und andere übersinnliche Gestalten habe ich nicht einmal als Kind geglaubt. Konnte es wirklich sein, dass sich Elena diese Johanna nicht nur einbildete? Existierte Johanna auf die eine oder andere Art? Früh am nächsten Morgen war ich es, die das Gespräch auf Johanna brachte. Elena strahlte über das ganze Gesicht, als sie endlich über ihre Freundin sprechen konnte, ohne dass ihre Worte von mir angezweifelt wurden. Sie erzählte mir von der reichen Münchner Familie, die hier jedes Jahr den Sommer verbrachte. Johanna hätte alleine auf dem Dachboden gespielt, als ihr Schwager plötzlich gekommen sei und ihr sehr weh getan hätte.
Oh Gott, ist das schlimm. Das ist schlimm. So schlimm.
Tatjana, warum? Warum?
Ich bin sehr enttäuscht, Tatjana, sehr enttäuscht.
Ich kenne das Ende ja noch gar nicht.
Oh, ich hätte mir das nie von mir gedacht.
Nein, ich auch nicht.
Okay, aber wollen wir uns ein Ende überlegen? Also habt ihr dann schon irgendwie...
Ach so, jetzt schon?
Ja, jetzt schon.
Ach so, ich darf nicht mitmachen.
Jetzt überlegen, wie es... Also, gibt es diese Johanna? Echt? Nein, oder? Sicher. Sind wir uns schon einig?
Nein, aber es gab sie. Natürlich.
Ich glaube nicht.
Die ist real.
Der Geist.
Die ist real. Der Geist ist real.
Sei doch nicht so naiv. Das ist die Ausgeburt der Fantasies von diesem Kind. Natürlich.
Nein, ich glaube, die Elena hat sich einfach selber am Dachboden ein bisschen umgeschaut und hat halt einfach Fotos gefunden und so, aber... Die hieß vielleicht gar nicht Johanna. Die hat es gegeben, aber...
Naja, die wird noch, wie gesagt, bedenke an den Titel. Man hat natürlich jetzt furchtbare Angst, aber eigentlich ist sie ein Geist, der als Beschützerin...
Genau, ein guter Geist.
...auspuppt, genau, weil sie ist eine Hüterin.
Also ich glaube, dass Johanna ist real. Alle versöhnen sie zum Schluss mit dem Geist Johanna.
Und der Nachbar wird der neue Lover, weil der böse Münchner Fuzzi, mit dem sie eigentlich zusammen ist.
Und die Elena sieht sie tatsächlich oder tut nur so?
Sie sieht sie tatsächlich.
Das glaube ich nicht.
Ich habe schon Erfahrungen mit Geistern gemacht, deswegen ich glaube daran.
Ich auch.
Ja.
Ja. Ja, ich eh auch, aber das macht mir halt Angst. Es macht mir Angst und deswegen versuche ich da.
Ich habe Angst gehabt während der Geschichte.
Danke.
Ich habe es doch gewusst. Elena senkte die Stimme. Johanna will nicht sagen, was er mit ihr gemacht hat, aber es muss sehr schlimm gewesen sein. Sie hat ihm gedroht, alles ihrer Mutter zu sagen. Und da hat er sie erwürgt. Meine Schwester griff sich an den Hals. Danach hat er sie in den Keller hinuntergebracht und dort vergraben.
Oh Gott, das ist so schlimm, Tatjana.
Kaum war Elena in der Schule, rief ich Niklas an. Fast den gesamten Vormittag suchten wir im Keller nach Johannas Grab, um etwas zu entdecken.
Okay, wir sind schon so weit. Wir sind drinnen. Welcome to the case. Ladies and Gentlemen.
Oh Gott.
Jetzt geht's darum, noch die Knochen von diesem armen Mädchen auszugraben. Ich halte es nicht aus. Die Geschichte ließ mir keine Ruhe mehr, das steht im Text.
Und echt.
Auch dieses Lachen ist so diabolisch, bitte hör auf. Herrlich.
Ja. Die Geschichte ließ mir keine Ruhe mehr. Statt mich um meine Arbeit zu kümmern, verbrachte ich die folgenden Tage damit, nach den früheren Besitzern des Hauses zu forschen. Ich fand heraus, dass das Haus tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert hinein einer Münchner Familie namens Boldner gehört hatte.
Ich habe gerade eine Gänsehaut.
Dank Internet konnte ich eine Nachfahrin der Boldners aufspüren. Eloise Wenmeier erzählte mir, als ich sie anrief, dass es tatsächlich in ihrer Familie ein kleines Mädchen namens Johanna gegeben hatte. Es sei an einem Maitag im Jahre 1843 spurlos verschwunden. Du wirst diesen Unsinn nicht glauben, Sophie, sagte Roland, als ich ihn anrief und ihm von meinen Nachforschungen erzählte. Wer weiß, woher Elena diese Geschichte hat. Jetzt will sie sich damit dir gegenüber interessant machen. Elena hat so etwas nicht nötig, Roland. Du solltest deine Schwester nicht immer als strahlenden Engel sehen, Liebling. Elena hat es knüppeldick hinter den kleinen Ohren.
Bitte, wie ist das für ein Arschloch?
Knüppeldick hinter den kleinen Ohren. Das ist irgendwie ekelhaft. Wie er sagt.
Knüppeldick.
Hör auf, Elena herumzuhacken. Auf Elena herumzuhacken, Roland, verlangte ich. Du tust dem Kind nichts Gutes, wenn du es von vorn bis hinten verwöhnst, erklärte er. Glaub mir, Elena wäre am besten in einem Internat aufgehoben.
Oh, das ist so gemein.
Dort würde sie alles lernen, was sie fürs Leben braucht.
Ja, Disziplin und Ordnung.
Es hat noch keinem Kind gut getan, zu sehr verhätschelt zu werden.
Der will sie einfach die Eure mit dem Haus am Tegernsee unter den Nagel reißen und keine Probleme haben mit dem Kind, quasi mit der kleinen Schwester.
Ja. Ich beendete das Gespräch, weil ich keine Lust hatte, mir wieder Rolands Ansichten über Kindererziehung anzuhören. Nicht erst zu diesem Zeitpunkt begann ich, mich zu fragen, ob ich mich nicht doch in den falschen Mann verliebt hatte. In den vergangenen Wochen hatte ich schon mehrmals an unserer gemeinsamen Zukunft gezweifelt. Außerdem erschienen mir seit geraumer Zeit Rolands Geschäfte mehr als undurchsichtig. Er verfügte über mehr Geld, als er eigentlich hätte haben dürfen. In den folgenden Wochen versuchte ich, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Trotz der Leiche, die vermutlich in unseren Keller vergraben war, empfand ich seltsamerweise keine Angst. Mit der ich auch nicht richtig. Ja.
Ich weiß nicht. Also auf der einen Seite nicht so richtig dran zu glauben und dann nach der Leiche zu suchen und dann irgendwie ist es seltsam.
Das ist sehr seltsam. Das muss man jetzt auch mal den brillanten Autoren, aber auch das muss man jetzt einer schon mal ein bisschen eindrucken. Das ging jetzt dann schon sehr schnell, oder? Von diesem Verdacht über, wir graben jetzt den Garten aus und suchen die Knochen von dem kleinen Mädchen.
Oh Gott. Finden Sie diese Knochen? Finden Sie sie?
Und jetzt erst die Mitte der Geschichte, kann ich nur sagen. Okay, jetzt kommt wieder der Unnötige. Roland kam jede Woche von Freitag bis Montag an den Tegernsee.
Zweimal erhielt er während dieser Zeit Besuch von einem jungen Mann, der auf mich keineswegs einen vertrauenerweckenden Eindruck machte.
Das ist wieder so ein Freund, von dem sie nichts weiß, ne?
Man kann sich seine Geschäftsfreunde leider nicht aussuchen, behauptete Roland, als ich ihn darauf ansprach. Ich habe meinen Großvater versprochen, etwas Kundenpflege zu betreiben.
Aha. Der will das Haus verscherbeln oder sowas.
Oh, ich bin so naiv, ich würde voll auf den reinfallen. Mein Geburtstag nahte. An und für sich hatte ich nur eine kleine Feier geplant, doch Roland wollte, dass wir eine große Party feierten. Er meinte, wir hätten das Haus auch noch nicht eingeweiht. Um des lieben Friedens willen gab ich nach. So tummelten sich an die 50 Gäste, von denen ich die wenigsten kannte, an diesem Abend in unserem Garten.
Ja, und die graben jetzt im Keller zusammen.
Wenn sie eh schon alle da sind, geht ja schneller, wenn sie zu, weiß ich nicht, 20 sind, oder?
Entschuldigung, ich hätte eine Bitte an euch. Könnten wir vielleicht kurz, bevor wir den Aperitif nehmen, in den Keller kurz und gemeinsam ein bisschen graben? Das ist doch schön.
Ja, das kann unser heutiges Foto werden.
Oh, schön.
Wir graben dann ein bisschen im Keller, aber erstmal.
Ja. Ich muss ja einhaken, als Kind war ich ja, glaube ich, viel Ärger drauf, weil ich erzähle es auch in meinem Programm bei Who is He, weil mein Vater war ja Pathologe.
Nein, echt?
Und ich erzähle so auch, dass das total spannend war und dass mein Vater auch immer so fleißig war und seine Arbeit oft mit nach Hause genommen hat. Haha. Und dass die Arbeit sich wirklich auf seinem Schreibtisch gestapelt hat und dass drauf die Helga gelegen ist. Und dass die Helga meine Puppe war, mit der ich immer gespielt habe. Und dass die Helga so super war, weil die habe ich nie kämmen müssen und ich habe sie nie füttern müssen, weil die Helga war ein Babyskelettschädel.
Okay.
Oh, er hatte diesen Babyskelettschädel wirklich zu Hause da so wie so ein so eine Trophäe gehabt.
Und das ist wieder mal das Geschichtenkarma.
Ja, die Geschichte hat mich gefunden. Oh Gott. Helga hat mich wieder gefunden. Oh
Gott. Helga ist Johanna. Johanna ist Helga.
Oh Gott. Okay.
Und du bist Elena?
Ich bin Roland.
Antrazit Asta schenkt sich gerade ihr Glas
ein. Ja, Entschuldigung, mag noch mehr Schluck? Ein Schlag. Ich brauche ein bisschen Alkohol.
Ja,
oh Gott. Danke. Bei das Tinder-Date im Hintergrund ist echt laut.
Gönn dir.
Also, gut, wir sind bei dieser Party. An die 50 Gäste. Die lässt sie von dem total... Aber in diesem Garten, den Niklas und ich liebevoll mit Lampions geschmückt hatten.
No.
Roland hatte einen Partyservice mit dem kalten Buffet beauftragt. Buffet beauftragt und sogar eine Drei-Mann-Band engagiert. Für dich ist mir nichts zu teuer, Liebling, sagte er, als wir miteinander tanzten.
Aber sie findet halt den Mann, der die Lampions aufhängt, mit ihr viel toller.
Ja, wirklich. Seine Lippen streiften meinen Nacken. Ich schämte mich, weil mir seine Nähe längst nicht mehr so viel bedeutete wie früher. Sie kann nur an Niklas denken. Niklas. Ich hatte meiner Schwester erlaubt, bis 11 Uhr aufzubleiben. Niklas kümmerte sich rührend um sie. Ich war ihm dankbar dafür, denn an diesem Abend hatte ich nicht viel Gelegenheit, mich ihrer anzunehmen. »Muss ich wirklich schon ins Bett, Sophie?«, fragte sie, als ich kurz nach 11 daran erinnerte, dass es Zeit für sie wurde. »Ja, kleine Mädchen gehören längst ins Bett«, antwortete ich und legte den Arm um sie. »Denk an den Ausflug auf den Wallberg, den wir morgen machen wollen. Willst du nicht ausgeschlafen sein, wenn wir aufbrechen?« Elena nickte. »Ich wünschte, wir müssten Roland nicht mitnehmen«, sagte sie leise und warf meinem Verlobten, der sich einige Meter von uns entfernt mit einem Geschäftsfreund unterhielt, einen alles andere als freundlichen Blick zu. »Davon will ich nichts hören, Elena.« »Schon gut.« Ich brachte sie zu ihrem Zimmer hinauf, wartete, bis sie sich in ihren Schlafanzug angezogen hatte und im Bett lag und wünschte ihr eine gute Nacht. Wie sollte ich ahnen, dass sie noch einmal aufstehen würde, um im Haus herumzugeistern.
Drama Carbonara, Baby!
Oh Gott!
Wie sollte ich ahnen, dass sie noch einmal aufstehen würde, um im Haus herumzugeistern? Als ich in den Garten zurückkehrte, konnte ich weder etwas von Roland noch von dem Geschäftsfreund, mit dem er gesprochen hatte, sehen. Nun, Ich machte mir weiter keine Gedanken darüber, sondern tanzte mit Niklas, der mir gestand, dass er mich schon seit Wochen liebte.
Das ging jetzt aber auch schnell, ne?
Zu schnell. Oh
Gott. Er hat Lampion
vom Büffel.
Schade, dass du nicht mehr frei bist, Sophie, sagte er. Ich würde dich auf der Stelle heiraten. Ach, du hast zu viel getrunken, Niklas, behauptete ich. Morgen wirst du darüber lachen. Nein, das werde ich nicht. Er küsste mich blitzschnell auf die Wange.
Oh. Aber sie ist ja eh schon total unsicher. Wahrscheinlich die Tür ist eh schon halb offen in Richtung Niklas. Ne?
Ja. Ich spürte eine leichte Berührung, so als hätte ein Windhauch meinen linken Arm gestreift. Johanna. Nur an diesem Abend gab es keinen Wind.
Oha.
Oh mein Gott.
Im Haus.
Und er so, und sie so, und er so. Oh Gott. Erschrocken wandte ich mich um. Was hast du? Fragte Niklas. Nichts, antwortete ich. Bitte entschuldige mich einen Moment. Ich eilte ins Haus, um Niklas zu entkommen. Längst hatte ich erkannt, wie gern ich mit ihm zusammen war und wie viel er mir bedeutete. Ich wollte mich nicht in ihn verlieben. Schließlich war ich mit Roland verlobt. Ich ging in die Küche und schenkte mir dort ein Glas Wasser ein. Während ich es austrank, gelang es mir, meine Gefühle für Niklas beiseite zu drängen. Ich wollte gerade wieder in den Garten zurückgehen, als ich Roland von der Treppe herkommen sah. Er machte auf mich einen äußerst nervösen Eindruck.
Der hat den Geist gesehen.
Was ist mit dir, Roland? Fragte ich. Er zuckte zusammen. Schenkte mir ein gequältes Lächeln. Nichts, Liebling, beteuerte er und schloss mich in die Arme. Zeitsprung. Am nächsten Morgen weigerte sich Elena, die Wanderung auf den Wahlberg mitzumachen. Dort kann mich Johanna nicht beschützen, sagte sie. Johanna möchte, dass ich hier bleibe. Wovor soll dich Johanna beschützen? Elena zögerte, bevor sie erwiderte. Vor Roland.
Schluck.
Er ist böse. Johanna möchte nicht, dass er mir wehtut.
Du tust Roland Unrecht, Elena, sagte ich und bemühte mich, nicht wütend zu werden. Aber gut, wenn du lieber zu Hause bleiben willst, ich habe nichts dagegen.
Ich werde Niklas fragen, ob du zu ihm hinüberkommen kannst. Oder möchtest du das auch nicht? Doch, mit Niklas bin ich gern zusammen. Sie lächelte mich verschmitzt an. Er ist in dich verliebt. Unsinn, erklärte ich und ging in mein Arbeitszimmer hinunter, um Niklas anzurufen. Er erklärte sich sofort bereit, Elena bis zu unserer Rückkehr aufzunehmen. Zu meiner Überraschung war Roland keineswegs damit einverstanden, dass Elena bei Niklas blieb. Ich mag es nicht, wenn sie ständig bei diesem Kerl rumhängt, sagte er. Bisher hatte er nichts gegen Elenas Freundschaft mit Niklas gehabt. Du bist mit ihr viel zu nachgiebig. Ich habe versprochen, dass sie zu Hause bleiben kann, erwiderte ich. Oder hast du keine Lust, mit mir allein zu sein? Natürlich, Liebling. Ich finde es nur nicht richtig, Elena so zu verwöhnen. Ich hatte Roland noch nie so nervös erlebt wie an diesem Tag. Während wir mit der Gondel auf den Wahlberg hinausfuhren.
Das hat doch irgendwas mit diesem Tresor zu tun, ja. Oder so. Und mit seinen Kumpels jetzt das Haus ausräumen, während sie nicht da sind oder irgend sowas.
Wer weiß, wer sein Großvater war. Während wir mit der Gondel auf den Wahlberg hinauffuhren, um von dort aus über das Hochplateau zu wandern, steckte er sich sogar eine Zigarette an, was ich den anderen Fahrgästen gegenüber äußerst unhöflich fand.
In der Gondel?
In der Gondel, so nervös war er.
Zudem war es verboten.
Zudem war es verboten.
Eben.
Ja, eben. Auf unserer Wanderung fragte er mehrmals nach Elena und ob sie irgendetwas über die Party am vergangenen Abend gesagt hätte. Roland, was soll sie gesagt haben? Fragte ich schließlich ungeduldig. Natürlich hat er die Party gefallen. So sehr ich mich auf diesen Ausflug gefreut hatte, war ich dennoch froh, als wir am späten Nachmittag nach Hause zurückkehrten. Kaum hatten wir in der Auffahrt unseren Wagen gepackt, kam Elena auch schon aus dem Nachbarhaus. Strahlend erzählte sie mir, dass Niklas für sie Kaiserschmarrn gemacht hatte.
Oh, wie lieb.
Hattest du einen schönen Tag? Erkundigte sich Roland. Ja, sagte sie und fügte herausfordernd hinzu. Hast du mich vermisst? Kaum, bemerkte er und ging ins Haus. Musst du Roland immer reizen, Elena? Ich habe gar nichts getan, verteidigte sie sich, grinste mich verschmitzt an und rannte in den hinteren Teil des Gartens.
Wieso ist sie so ignorant, dass es den Roland betrifft? Er ist ja offensichtlich ein Trottel und nicht.
Vielleicht passt was mit der Elena nicht. Ach Gott. Als ich später auf den Balkon des Schlafzimmers trat, sah ich, wie sie auf der Schaukel saß, die Niklas für sie in den Apfelbaum gehängt hatte und sich anscheinend mit jemandem unterhielt, den sie nicht sehen konnte. Für mich gab es keinen Zweifel daran, dass sie mit Johanna sprach. Nach dem Abendessen schlug Roland vor, eine Runde Scrabble zu spielen. Ich griff die Idee gern auf, weil ich immer noch hoffte, Elena und er würden sich irgendwann näher kommen. Er hatte für Elena Orangensaft gemacht und stellte das Glas vor ihr auf den Tisch. Wir werden ein Glas Wein trinken, Sophie, schlug er vor. Ich habe uns extra einen guten Tropfen mitgebracht.
Okay, er bemüht sich scheinbar.
Ach, Angst, Angst, Angst.
Ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, in welche Richtung meine Gefühle gehen sollen.
Ja, ich bin auch extrem verwirrt. Ich weiß gar nichts. Da ist nur ein Foto, da sieht man, Niklas war in mich verliebt und ich in ihn. Da sieht man, Schatz, ein Foto von der Sophie und dem Niklas. Und er beißt ihr gerade ins Ohr.
Ich finde, der ist total pushy. Ich meine,
und sie ist nicht 23.
Sie ist fix nicht 23.
Das stimmt, oder?
20 Jahre später.
Aber endlich. Niklas ist real, oder? Der ist kein Geist.
Nein, der Niklas ist real.
Okay.
So weit. Ist der so gut? Wer weiß, was nicht. Irgendwie ist mir das nicht geheuer.
Ihr könnt es nochmal rufen, gell? Wir kamen an diesem Abend nicht weit mit dem Spiel. Elena fielen schon nach 20 Minuten fast die Augen zu und ich war unwahrscheinlich müde. Deshalb war ich froh, als Roland meinte, dass wir das Spiel unterbrechen sollten. Morgen ist auch noch ein Tag, sagte er. Ich arbeite noch ein bisschen, Liebling, also warte nicht auf mich. Elena hatte sich kaum ins Bett gelegt, als sie auch schon schlief. Ich selbst schaffte es gerade noch, mir die Zähne zu putzen und mein Nachthemd anzuziehen. Schlaftrunken ließ ich mich ins Bett fallen.
Drama Carbonara.
Schau, du bist genau beim Zeitsprung hellhörig geworden.
Du hast das totale Talent für die Zeitsprünge. Mhm.
Ja, ich spür's.
Gott, oh Gott. So, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, Tatjana.
Ja.
Sehr spannend.
Das freut mich, dass du das so furchtbar mitlebst.
Macht mich ein bisschen fertig, aber so.
Ja, jetzt ist grande Finale.
Es war mitten in der Nacht, als ich erwachte. Es fiel mir schwer, die Augen aufzuschlagen. Verschwommen sah ich in der Dunkelheit ein Mädchen mit langen Korkenzieherlocken und einer spitzen besetzten Haube.
Es war Roland, der sich jede Nacht aufs Neue verkleidete.
Ja, das finde ich irgendwie, das ist das Furchtbarste. Da gab es ja ein paar so Filme.
Das ist furchtbar, ja, wenn sie sich als ihre Mutter verkleiden.
Ja, ja, das ist ganz, ganz... Aber ich finde es eigentlich auch total scheiße, weil sie quasi diese... Wenn man das immer so als böse und als verrückt dargestellt hat, also gerade so diese Geschichten, also weil ich mal auch diese Doku gesehen habe über die Drag-Szene und auch so ein bisschen die Entwicklung auch Transgender, dass das immer so negativ besetzt war in den Filmen, ja.
Das stimmt,
Dress
ja.
to Kill zum Beispiel oder so, ja. Dass es immer irgendwelche Psychos, also Psychos waren oder. Und wenn, dann war das immer so dieser What the fuck-Moment. Ja. OMG, was, der war mal eine Frau? Oder der war mal ein Mann?
Ja, das war früher sicher freaky für die Leute in dieser alten Gesellschaftsform. Ja.
Wie die dargestellt wurden, gell?
Mir war das gar nicht so bewusst, aber dann, wo ich darüber nachgedacht habe, dass das immer so negativ dargestellt wurde. Und du hast ja keine Erfahrungswerte. Aber gehabt über Transgender-Menschen, also das gab's, diese Geschichte, das war einfach so, irgendwie so, keine Ahnung, wurde nicht drüber gesprochen. Und dann durch die Medien hast du eigentlich nur drüber erfahren und dann war es immer gleich so.
Ja, bei Schweigen der Lämmer ist es auch so, oder?
Zum Beispiel, genau. Mhm.
Aber es ist halt aufgelegt für Filme, weil es so krass veranschaulich, dass der Mensch irgendwo anders unterwegs ist, irgendwie, oder? Ja. Weil so ein visueller Schock ist.
Es ist ein Schocker so, irgendwie,
Das ist halt für Filme urpraktisch. Mhm. Ein Stilelement.
Wir interpretieren da, glaube ich, gerade extrem viel rein. Ich glaube, der Geist ist real.
Okay, das ist ghost nicht, is real.
So, das ist nicht auf. Niklas, der sich verkleidet.
Ja. Also,
Also verschwommen sah ich in der Dunkelheit ein Mädchen mit langen Korkenzieherlocken und einer spitzenbesetzten Haube.
Elena braucht Hilfe.
Oh Gott.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Mädchen diese Worte wirklich sagte oder ob ich sie mir nur dachte. Unsicher richtete ich mich auf. Ich wollte aus dem Bett springen, in Elenas Zimmer laufen, aber jede Bewegung kostete mich unendliche Anstrengung.
Beeil dich, drängte das Kind. Beeil dich.
Seine diese Konturen. Stimme auch, Mimi, ist so gruselig gerade.
Ich muss mir einen Pulli anziehen, mir ist so kalt gerade.
Seine Konturen wurden schwächer, lösten sich in der Dunkelheit auf. Die Angst um meine kleine Schwester half mir aufzustehen. Sekundenlang hatte ich das Gefühl, die Beine würden unter mir nachgeben, doch ich schaffte es, mich zu Elenas Zimmer zu schleppen. Was war nur mit mir los? Weshalb wollte mir mein Körper nicht gehorchen? Die Tür zum Zimmer meiner Schwester stand offen. Im Mondlicht sah ich an ihrem Bett mit dem Rücken zu mir eine dunkle Gestalt stehen. Sie hielt eine Spritze in der Hand. Nein, schrie ich. Die Gestalt fuhr herum. Verdammt! Roland.
Zum Glück war es nicht Niklas.
Entsetzt starrte ich auf meinen Verlobten. Bereits im nächsten Moment streckte mich ein harter Schlag mit seiner Handkante nieder.
Echt jetzt?
Oh Gott!
Mit dem Kopf schlug ich auf die Kommode, die neben der Tür stand. Ja, aber eigentlich wäre es noch viel creepier gewesen, wenn es der Niklas gewesen wäre.
Ja,
viel, das viel.
Aber Wetten, die ist gewesen. Schon benebelt, weil der hat ja irgendwas in den Wein getan, den guten Tropfen, den er besorgt hat.
Und in den Orangensaft.
Der scheiß blaue Portugieser, das war...
So,
Moment, okay, Zeitsprung, Leute, Zeitsprung. Als ich 3 Tage später im Krankenhaus zu mir kam,
was ist passiert?
Saß Niklas an meinem Bett.
Oh, der gute Niklas.
Er griff nach meiner Hand. Da bist du ja endlich wieder, sagte er. Du hast uns ja ganz schöne Sorgen gemacht, Sophie. Während der letzten Tage bist du nie richtig bei dir gewesen. Elena, flüsterte ich. Sie ist in Ordnung. Ich bin dazu gekommen, als dein Verlobter sie aus dem Haus getragen hat, um sie in seinen Wagen zu legen. Zum Glück habe ich immer etwas für meine Fitness getan, sodass es mir gelungen ist, ihn zu überwältigen. Oh Gott. Ich schwöre, das ist so ein Typ Mann, dem kommt die 24 Stunden an in die Goschen hauen. Ich meine, sorry to say. Keine Ahnung. Hast du, ich spüre so weit.
Es ist jedenfalls zwischen, wenn ich jetzt zwischen den beiden wählen müsste, ist er der Nettere.
Ja? Ja, aber das ist doch ein. Zum Glück habe ich immer etwas für meine Fitness getan.
Ja, das ist furchtbar. Das ist natürlich,
dass es mir gelungen ist, zu überwältigen.
Besser als der Mädchenentführer.
Ja, gut, aber das ist wenigstens irgendwie geheimnisvoll.
Aber gut.
Er ist der Retter auf dem Pferd.
Ja. Noch schweigt er eisern darüber, was er mit euch beiden vorhatte, aber wir wissen nur, dass Elena am Abend der Party noch einmal aufgestanden ist und beobachtet hat, wie er mehrere Päckchen mit weißem Pulver,
bitte,
das wäre mal was für die Party gewesen, aus seinem Safe genommen hat, um sie einem seiner Geschäftsfreunde zu geben. Als sie sich wieder nach oben in ihr Zimmer schleichen wollte, hat er sie bemerkt.
Sag.
Du hast wirklich nicht
es war so offene Geschichte, oder?
Zu viel versprochen. Zu wenig.
Du hast wirklich zu wenig versprochen.
Da ist wirklich alles dabei.
Gell?
Das ist ja Wahnsinn.
Also, dass das jetzt ein Drogendealer ist. Oh Mann, ja.
Wahnsinn, oder?
Gut, wir wissen es nicht. Vielleicht, was das weiße Pulver ist, ist noch nicht geklärt.
Das wissen wir nicht.
Also, ich glaube nicht, dass es Staubzucker war. Möglicherweise nicht.
Auch der kurze MDMA.
Genau, die Elena hat einen Zuckerschock gehabt.
Zuckerschock, genau. Deswegen hat er mich auf unserem Ausflug ständig danach gefragt, was Elena am Morgen mit mir gesprochen hat. Mir fiel es wie Schuppen vor den Augen. Okay. Bei dem weißen Pulver. Handelt es sich da um Kokain? Niklas nickte. Elena wusste natürlich nicht, was sie beobachtet hat. Sie hat dir auch nichts davon erzählt, weil sie Angst gehabt hat, du würdest sie wegen ihrer Neugier auszanken. Ja, ich sage ihr immer, dass sie nicht so neugierig sein soll. Ich nahm einen Schluck Wasser. Wo ist Elena? Ich kam dazu, als Roland ihr eine Spritze geben wollte. Sie liegt noch zur Beobachtung auf der Intensivstation.
Oh Gott. Okay. Oh Gott.
Die Spritze enthielt ein starkes Betäubungsmittel.
Was, wo hat er das her, bitte?
Von der Koks hat er hallo, ja.
Das ist Jasna. Sagten alle drei gleichzeitig.
Das nicht, sei nicht so naiv.
Und irgendwelche Drogenfetzen fuhren ihr ins Ohr. What?
Sie dachte an Breaking Bad.
Ja,
und
eben.
Dexter.
Du hast OMG. Alles gesehen.
Die Spritze enthielt ein starkes Betäubungsmittel. Wie gesagt, es geht ihr gut und sie macht schon Witze. Niklas sah mich an. Lach mich jetzt bitte nicht aus, Sophie. Es ist Johanna gewesen, die euch das Leben gerettet hat.
Oh Gott.
Ich erwachte von Steinen, die gegen mein Schlafzimmerfenster geworfen wurden. Als ich das Fenster öffnete, sah ich in eurem Garten das Mädchen stehen, das Elena beschrieben hat. Johanna blickte zu mir hinauf. Ich fühlte, dass ihr in Gefahr seid. Ich habe sie auch gesehen, antwortete ich. Sie hat mich in jener Nacht geweckt. Roland wurde wegen Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Mordes zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Aus der Haftanstalt hat er mir mehrere Briefe geschrieben, ich habe keinen davon gelesen. Durch meinen Anwalt habe ich ihm mitteilen lassen, dass ich ihm nichts mehr zu sagen hätte und nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Niklas und ich haben uns noch einmal auf die Suche nach Johannas Grab gemacht. Diesmal hatten wir mehr Glück. Wir entdeckten ihr Skelett hinter einem leeren Weinfass in einer zugemauerten Nische des Kellers.
Oh Gott.
Oh Gott.
In einer feierlichen Zeremonie wurde Johanna wenige Tage später auf dem Friedhof beigesetzt. Seitdem hat auch Elena sie niemals wieder gesehen.
Weil sie ihren Frieden gefunden hat.
Ich sage ja, die war real, ha?
Wir haben Johanna unendlich viel zu verdanken. Ohne ihre Hilfe wären Elena und ich verloren gewesen. Niklas und ich haben vor 6 Monaten geheiratet. Oh. Gestern. Und gestern sagte mir mein Arzt, dass ich ein Kind erwarte.
Wir nennen es Johanna.
Es wird ein Mädchen.
Nein, nein, nein.
Wir nennen es Niklas. Roland.
Roland.
Wir werden es Johanna nennen.
Oh Gott.
Oh mein Gott.
Ich hab den
Ende.
Schluss.
Fertig?
Ende.
Bist du deppert?
Ich meine, das war schon schier. Ich meine, Leute, echt nah.
Ich komm nicht mehr. Nein, ich komm nicht mehr.
Ja, ich
weiß also, wirklich. Ich habe dich so sympathisch gefunden,
halt deine Geschichte,
aber du kommst sicher niemals.
Aber diese, es gibt so zwei Sachen, die mich irrsinnig triggern bei Horrorfilmen. Also die neuen Horrorfilme finde ich gar nicht so schlimm. Ich fand die ganz schlimmsten immer so aus den 70ern und 80er Jahren. Das fand ich so die schlimmste und beste Zeit eigentlich auch. Und es war entweder, wenn es um so religiöse Dinge ging, oder wenn es um so arge Sachen ging, so dass man jemanden in den Wahnsinn treiben möchte oder so. Oder eben auch so
Omen.
Genau, oder eben so Kindergeschichten.
So Haunted House Sachen fand ich immer ganz furchtbar.
Ja, aber so, ich weiß nicht, das ist so, wenn die Gondeln Trauer tragen.
Ich bin total süchtig nach Horrorfilmen.
Wirklich? Oh
ja, ich kann mir die jederzeit anschauen.
Oh, nein. Also ich habe mir die alle mit im jugendlichen Alter alle reinzogen,
ja, genau.
So ein paar, und dann entschieden, nein, also du musst es nicht machen. Ich habe es mir nie wieder ich kriege die nie wieder aus meinem Kopf. Nie wieder. Für mich ist das ganz, ganz furchtbar. Ich kann das nicht unterscheiden. Ich sitze dann nicht da und sage, okay, zum Glück war es nur ein Film. Mhm. Ich spüre das, ich fühle das und es ist eingebrannt.
Das ist ein ganz weirdes.
Ja, natürlich ist es gerade ein weirdes.
Ja,
es war Johanna.
Leise Johanna gesagt gerade.
Johanna war unter
dem Tisch. Nein, ich bin auch, und ich habe auch bis ins Erwachsenenalter auch unter das Bett geschaut manchmal, weil ich Angst hatte, dass da jemand drunter liegt.
Ich werde heute so scheiße schlafen wegen
euch. Und vor allem, wie kommt man über diesen Angstmoment hinweg, über diese irrationale Angst als Erwachsene auch, wo ich dann eben im Bett liege und diese Angst habe und mir denke, was soll denn das? Und als Jugendliche...
Dahin komme ich nicht zu dem Gedanken eben.
Jetzt, sonst würdest du auch nicht schauen, gell? Weil sonst würdest du es ja nicht aushalten.
Nein, ich würde es nicht aushalten.
Aber ich habe das irgendwie. Und dann denke ich mir immer, ich habe mir zwei Sachen haben mir geholfen. das kann ich jetzt nur jedem empfehlen, jeder, der mit Angst da im Bett liegt. Mhm. Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich jetzt ermordet werde, wenn ein Monster reinkommt, dann muss ich die und die Sachen, die ich so ungern mache, nicht mehr erledigen. Ist das irgendwie komisch? Zum Beispiel, oder dann muss ich die nächste SVA-Zahlung nicht mehr tätigen.
Und dann musst du grinsen und dann ist es schon.
Dann ist es wieder, dann wird es wieder so absurd. Oder ich sexualisiere es.
Aha, dann wünscht dir, dass das Monster das kommt.
Reinkommt, auf einmal morpht dann auf einmal zu einem irrsinnig
hot
geilen Geschöpf. Mhm. Ja. Ob es das Mann oder Frau ist, ist mir dann eigentlich wurscht. Ja, und wenn man sexualisiert, und dann wird es irgendwie auf einmal erträglich.
Das ist extrem weird, Mimi.
Das sind aber zwei gute Tricks.
Es ist ein guter Trick, aber es ist auch sehr weird. Ich habe es mir noch nie, also dass ich das dann sexualisiere. Und ich muss an die Geschichte denken, die ihr lieben Zuhörer da draußen noch nicht kennt.
Aber ich diese, auch gerade oder? An die Geschichte, die wir noch also eigentlich gelesen haben, aber die noch nicht ausgeschrieben ist.
Wir können noch nichts quasi darüber sagen. Aha, aber, okay.
Aber teasern wir sie an?
Nein, nein, nein. Wir teasern gar nichts.
Entschuldige, das ist sehr grausam. Ich bin jetzt, ich hänge nein, da mit.
Ich finde das eigentlich gut. Ich freue mich immer total, wenn Leute mir ihre psychologischen Tricks verraten, wie sie Situationen schaffen.
Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hilft, da einfach wieder ein bisschen Boden zu fassen oder es einfach aus einem anderen, es ist ein anderer Blickwinkel, den du dir dann einfach stellst, mhm, oder? Es ist ein anderer Blickwinkel und ich glaube schon, dass das mit der Angst auf jeden Fall was tun kann.
Ja.
Nämlich die aus diesem freakigen, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme, dass es sich da einfach rausbringt, ja?
Ja.
Jedenfalls, Tatjana, what a story.
Und ich weiß schon, welches Lied wir zu unserem Drama Carbonara Spotify Zombie. Soundtrack.
Oh nein. No.
Zombie, okay, Granders. Oder Sweet Dreams are made of thee.
Und wir wissen ja, dass der Marilyn Manson hat ja auch wirklich das Video doch, in der, oder haben sie das nicht damals in der Manson-Villa, haben sie da nicht eh auch gedreht?
Wirklich?
Ja.
Ah, creepy.
Echt?
Finde ich total grausig.
Aha.
Was für Lied noch? Was würde noch passen?
Ja, irgendein Falco-Koks-Lied.
Ah, schön. Mhm. Ja, ja. Mhm. Der Mann mit dem Koks ist da.
Der Mann mit dem Koks ist da.
Ah, ja, sehr gut.
Okay, da war wirklich alles dabei.
Also da war wirklich alles drin.
Happy Family.
Eine Sexszene.
Und wisst ihr, wer, habt ihr das mitgekriegt, das wer da bei dem Video mitspielt? Bei Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Mein Trainer. Oder nein, doch nicht. Doch, der hat den anderen. Nein, der hat den Amadeus mitgespielt. Wurscht. Nein.
Haltet euch fest. Als Kind?
Ich weiß es.
Ja.
Nein, ich, doch, ich weiß es.
Doch,
Philippa Strache.
Richtig.
Nein.
Yes. Sie ist das Mädchen im Kohlenkeller.
Das Mädchen im Kohlenkeller. Johanna. Philippa ist Johanna.
Yes. Wow. Also für diejenigen, die nicht wissen, wer Philippa Strache ist, googelt es einfach mehr, sage ich.
Ja. Das ist eine runde Geschichte. Blond.
Das ist eine runde Geschichte. Das Geschichtenkarma hat wieder zugeschlagen.
Aber crazy Geschichtenkarma. Ja, crazy Geschichte. Du hast sie anzogen. Grüße an Helga.
Ja.
Wer ist Helga nochmal?
Das ist der Babykopf vom Papa.
Ah ja.
Der Babyskelettschädel, mit dem ich früher gespielt habe.
Ah, das war der Grund, warum sie bei ihm damals gelandet ist, oder was?
Ja, er fand das, ich weiß nicht, er hat ihn irgendwie mitgenommen und es ist halt, du zeichnest ja jetzt nicht unbedingt nur die Realität. Also natürlich ist in meinem Programm sehr vieles autobiografisch, aber ich vermische sehr viel mit meiner Fantasie. Mhm. Also es gab schon eine Helga und es gab auch diesen Babyskelettschädel tatsächlich. Mhm. Nur ich versuche halt dann immer so Brücken zu schaffen. Ich habe auch gesagt zum Beispiel, dass ich die Helga deswegen so gern gehabt habe, weil sie so anders war als die anderen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz im Programm. Sie war so anders als die anderen, weil ich war auch anders als die anderen in Oberösterreich, in Steyr, in den 80er Jahren. Also es ist halt immer thematisiert worden, dass ich anders aussehe, obwohl ich genauso geredet habe und eigentlich sehr westlich aufgewachsen bin. Und dann irgendwo ständig zwischen zwei Welten lebend, also mehr oder weniger freiwillig. Indonesien war aber trotzdem für mich irgendwie schon vertraut, aber trotzdem auch fremd, weil dort haben sie ja auch gemerkt, dass ich nicht, sie haben sofort immer gefragt, woher ich komme. Sie haben gemerkt, ich bin nicht aus Indonesien.
Aber du sprichst die Sprache.
Ein bisschen. Integration hieß halt für meine Mutter, dass sie halt Deutsch spricht und auch sie wollte ihr Deutsch verbessern. Und deswegen, ich verstehe sehr viel, aber ich spreche eigentlich, also man merkt auch, wenn ich Indonesisch spreche, dass es nicht fließend ist. Für
mich ganz genau dasselbe.
Ja.
Ganz genau dasselbe.
Und das ist irgendwie dann so komisch, gell? Und dann bist du in Österreich und redest eigentlich wie alle anderen, aber du schaust halt nicht so aus. Mhm. Deswegen habe ich in Wien so große Hoffnungen gehabt, dass es dann besser wird, weil halt dann viel mehr Asiaten da leben und ich vielleicht auch in diese Community reinkomme. Die sind aber auch sehr ausgrenzend, sorry to say. Die sind ja dann auch irgendwo mehr unter sich und da war ich auf einmal dann der Moosschädel. Mhm. Also ich bin ja de facto in einer kleineren Stadt einfach aufgewachsen. Mhm. Und das ist einfach diese Energie, die du dann ausstrahlst oder dein Gehabe. Und darum geht's, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen wollte. So.
Du und Mimi, wann gibt es die nächsten Auftritte? Also auch so Corona-mäßig.
Wo also kann man dich sehen?
Das Tragische, das passiert ist, ist einfach, dass wir als Künstler, die wir auf der Bühne arbeiten und spielen, jetzt uns durchkämpfen müssen. Und ich habe zum Glück am 18. Oktober fix auf jeden Fall meinen Auftritt in der Kulisse. Und die zweite Tür, die sich jetzt für mich geöffnet hat, ist die Tür als Schauspielerin, dass ich jetzt in Filmen und Fernsehproduktionen
spiele. Sehr cool. Also checkt sie Mimi hier aus, Who is He und alle anderen Dinge auch.
Genau.
Oh, und am 18., das klingt natürlich auch noch so ein super Feature, wir featuren nämlich gerade unsere ehemaligen Gastleser. So alle paar Tage kommt jemand, kriegt einen Platz quasi auf unserem Insta-Feed und dürfen wir dich da auch featuren dann für deinen Auftritt in der Kulisse.
Yeah.
Sehr gut. Ja, es war creepy as fuck. Damit habe ich nicht gerechnet heute, dass es nur so wird. Aber es war wunderbar. Vielen Dank, liebe Mimi, fürs Mitlesen.
Ja, es war super. Vielen Dank.
Es war mir ein gruseliges Volksfest.
Zum Wohle.
Mir hat die Chips gedacht.
Oh Gott, meine Nerven. Prost.
Auf die Johanna.
Auf Johanna.
Auf die Johanna.
Johanna, Helga.
Und ihr Lieben da draußen, wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, ein schönes Wochenende, Weihnachten,
gut.
Immer.
Süße Träume.
Schlaft auf jeden Fall gut für diejenigen, die das kurz vorm Einschlafen lesen.
Sexualisieren, sexualisieren, sexualisieren.
Creep,
nein, creep,
nein, creep. Okay, ciao.
Tschüss, mach's gut.
Bis bald. Tschüss, genau.